Ich lese jetzt den Text für den heutigen Abend. Er steht in 1. Könige 16, die Verse 29 bis 1. Könige 17, Vers 1. Also 1. Könige 16 ab Vers 29. Und Ahab, der Sohn Omris, wurde König über Israel im 38. Jahr Asas, des Königs von Juda. Und Ahab, der Sohn Omris regierte über Israel in Samaria 22 Jahre. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen Jahwes, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Und es geschah, war es zu wenig, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, lebte, dass er Isabel, die Tochter Etbaals, des Königs der Sidonier, zur Frau nahm. Und er ging hin und diente dem Baal und warf sich vor ihm nieder. Und er errichtete dem Baal einen Altar im Haus des Baals, das er in Samaria gebaut hatte. Auch machte Ahab die Aschera, und Ahab fuhr fort, Jahweh, den Gott Israels, zum Zorn zu reizen, mehr als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. In seinen Tagen baute Hiel, der Betheliter, die Stadt Jerichos wieder auf, um den Preis von seinem Erstgeborenen Abiram legte er ihren Grund, und um den Preis von Segub, seinem Jüngsten, setzte er ihre Tore ein, nach dem Wort Jahwes, das er durch Josua, den Sohn des Nun, geredet hatte. Und Elia, der Tischbitter aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab, so wahr Jahweh, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. So, jetzt darf ich an dich übergeben.
Guten Abend, ich freue mich, dass ich wieder unter euch sein kann. War ja wirklich ein langer Weg, 600 Kilometer, man könnte auch sagen eine Flugstunde, aber 600 Kilometer klingt besser. Von daher sage ich es lieber so rum. Und ich komme immer wieder besonders gern zu euch und fühle mich ganz besonders euch verbunden. Und wir wollen uns jetzt gemeinsam heute Abend und morgen früh etwas anschauen aus dem Leben des Elia. Und wenn wir uns mit dem Lebensbild einer biblischen Person beschäftigen, dann besteht immer die Möglichkeit eines Missverständnisses nach zwei Seiten hin. Zum einen wird häufig nicht beachtet, dass wir in der Bibel etliche Jahrzehnte eines Lebens auf wenige Seiten komprimiert, zusammengedrängt dargestellt finden. Also hier werden viele Jahrzehnte eines Lebens in wenigen Sätzen zusammengedrängt, zusammengefasst. Es ist also eine ganz verdichtete Darstellung eines Menschenlebens, in dem nur die für die göttliche Heilsgeschichte wesentlichen Berg- und Talerlebnisse herausgegriffen werden. Daneben wird dann aber auch aus Jahrzehnten des Lebens überhaupt nichts berichtet. Es gab im Leben des Elia ein Karmelerlebnis, auf das Gott sein Leben vorbereitete und das zur Bestimmung seines Lebens gehörte. Ein Karmelerlebnis. Aber Elia hatte so ein Karmelerlebnis nicht alle 14 Tage. Mose lebte erst 40 Jahre am Hof des Pharao. Dann wurde er von Gott in die Wüste geschickt, um 40 Jahre Scharfologie zu studieren. Da war nichts. 40 Jahre am Hof des Pharao, das war viel Action, aber von Gott her gesehen war da nichts außer einmal kräftig durchgegriffen und jemand erschlagen. So im eigenen Saft. Das waren die 40 starken Jahre. Nichts zu berichten, außer einer Riesenpleite, die dazu geführt hat, dass er fliehen musste. Dann 40 Jahre nur Schafe hüten. Da war nichts drin, wo man sagt, hey, hier passiert was, hier geschieht was, hier sind tolle Erlebnisse. 40 Jahre Schafe hüten. Und erst dann ist Mose so weit, dass Gott sagt, so und jetzt führe ich dich in die eigentliche Bestimmung deines Lebens, mein Volk aus Ägypten herauszuführen. Da waren schon 80 Jahre vorbei. 80 Jahre, aus denen die Bibel nicht viel zu berichten hat. Wir dürfen also nicht in schwärmerischer Übersteigung meinen, dass solche außergewöhnlichen Glaubenserfahrungen, wie wir sie in den Lebensbildern der Menschen Gottes immer wieder beschrieben werden, dass solche außergewöhnlichen Glaubenserfahrungen unsere tägliche Erfahrung sein müssten. Dass man so ein Karmelerlebnis alle 2 Tage haben könnte oder haben müsste, wenn man nur richtig glaubt. Das ist nicht der Fall. Und vor diesem Missverständnis müssen wir uns hüten, denn wenn wir diese Geschichten lesen von den Menschen Gottes, da reiht sich ja ein Highlight an das andere. Ein großes Erlebnis an das andere. Und wir müssen ganz realistisch sehen, das sind zusammengedrängte Erfahrungen im Leben der Menschen und nicht ihre 14-tägige oder tägliche Erfahrung solcher großen, außergewöhnlichen Dinge mit Gott. Also da müssen wir einfach ein bisschen die Relation wiederfinden, damit wir an diesen Lebensbildern nicht zu völlig übersteigerten Vorstellungen kommen, wie ein Leben mit Gott aussehen müsste. Denn wenn wir uns diesen Trugbildern hingeben und meinen, so wie wir das in der Bibel hier hintereinander Seite für Seite finden, so müsste das also in unserem Leben jetzt auch tagtäglich ablaufen mit dieser außergewöhnlichen Seite des Lebens mit Gott. Dann kommen wir in große Anfechtung, wenn Gott uns durch ganz verborgene Zubereitungs- und Wüstenzeiten führt, in denen für unsere Augen von Gottes Wirken in unserem Leben nichts erkennbar ist. Die Menschen, die immer mit so hoher Drehzahl ihren Glauben fahren wollen, die kommen mit solchen Zeiten der Verborgenheit, des Leidens, der Prüfung, mit 40 Jahren nur bei den Schafen in der Wüste rumhängen, die kommen mit solchen Zeiten nicht klar. Die werden in ihrem Glauben völlig irre und meinen, da kann doch was nicht stimmen, entweder in meinem Glauben nicht oder bei Gott nicht. Also da müssen wir ganz klar sehen, dass Gott lange, ja die meiste Zeit des Lebens im Verborgenen und in der Wüste unseres Lebens an uns wirkt, mit uns wirkt, um uns für die Momente, wo es dann heraustritt und wo er bestimmte Dinge, die zu unserer Lebensberufung gehören, dann durch uns, in uns und mit uns durchführen möchte. Das ist die eine Gefahr, dass wir also in eine übersteigerte Vorstellung von dem kommen, wie ein Leben mit Gott aussehen müsste. Aber die viel verbreitetere Gefahr unter uns ist für meine Begriffe, dass irgendetwas in uns klammheimlich und hartnäckig der Meinung ist, dass wir uns mit den Menschen der Bibel nicht vergleichen können. Wir sehen die Menschen der Bibel als eine Art Übermenschen, die man in ihrem Glauben und in ihren Gotteserfahrungen zwar bewundern kann, die aber weit über dem eigenen Leben zu stehen scheinen und die gerade deshalb gar keine wirkliche Herausforderung, gar keine reale Möglichkeit für unser Leben darstellen, weil sie eben in einer völlig anderen Liga zu spielen scheinen. Wenn wir so die Lebensbilder der Menschen aus der Bibel betrachten, dann machen wir das häufig nur so, wie man durch eine Gemäldegalerie geht. Man guckt sich diese wunderschönen Kunstwerke an, bewundert sie, aber doch immer in dem Wissen selbst, nie so malen zu können. Für wen ist denn ein Besuch in der Gemäldegalerie eine Herausforderung dazu, zu Hause den Pinsel zu schwingen? Wir freuen uns dran. Großartig, fantastisch, diese Farben. Dann gehen wir nach Hause, Und es hat keine Bedeutung mehr für unser Leben. Es ist keine Herausforderung für uns. Da ist keine Botschaft drin im Sinne von, komm, greif mal zu Papier und Pinsel. Das ist schön, anzuschauen. Mehr nicht. Und das ist die eigentlich tückische Gefahr, wenn wir uns mit den Lebensbildern der Menschen der Bibel beschäftigen. Dass die verkommen zu einem Gemäldegaleriebesuch. Dass wir sie uns anschauen, dass wir sie bewundern, alles toll finden. Aber eine Herausforderung für unser Leben, eine echte Möglichkeit, so könnte das in deinem Leben auch sich verwirklichen, an Erfahrung mit Gott. So weit kommt es nicht. Und wir müssen ganz deutlich erkennen, dass es sich dabei um eine Strategie Satans handelt, der versucht, echten Glauben und wirkliches Gottesleben aus unserem Leben fernzuhalten. Satan hat nichts dagegen, wenn wir die Glaubensmenschen der Bibel bestaunen. Das stört ihn überhaupt nicht. Staunt doch. Das bewirkt nichts. Aber er hat sehr viel dagegen, dass wir selbst zu solchen Gottesmenschen werden. Dagegen hat er was. Das Staunen kratzt ihn überhaupt nicht. Wenn Satan schon nicht verhindern kann, dass wir die Botschaft der Bibel hören und lesen, das tun wir ja hier alle. Wir hören und wir lesen. Das hat Satan offensichtlich auch heute Abend bei uns, die wir heute hier sind, nicht geschafft zu verhindern. Wenn er das schon nicht verhindern kann, dann will er doch wenigstens verhindern, dass uns diese Botschaft innerlich verändert. Dann will er wenigstens erreichen, dass es nur beim Staunen bleibt, nur beim Hören bleibt. Aber dass das bitte nur nicht hineinkommt ins Leben und nicht zu echtem Glaubensleben wird. Und deshalb, weil Satan das unbedingt verhindern möchte, dass diese Botschaft uns in unserem Leben verändert, weil er das verhindern will. Deshalb erklingt in uns immer wieder diese klammheimliche Stimme, dass wir die Glaubens- und Gotteserfahrung der Bibel nicht einfach auf unser Leben übertragen können. Irgendwie ist die Situation bei uns ganz anders. Das waren andere Menschen, das war eine ganz andere Zeit, sagt diese Stimme in uns. Doch die Apostel haben es uns durch den Heiligen Geist anders gelehrt. Ich denke an den Apostel Paulus. 1. Korinther 11, Vers 1. Seid meine Nachahmer. Gleich wie auch ich Christi. Das ist eine Herausforderung. Er fordert uns auf, ihn nachzuahmen. Das bedeutet nicht, dass wir ins Reisebüro müssten, um jetzt seine Reiserouten nachzufahren. Aber das heißt, im Leben mit Gott sollen wir ihn nachahmen. Und da geht er davon aus, dass das für uns dran ist. Dass wir nicht sagen können, das ist der große Paulus. Das ist der große Paulus. Seid meine Nachahmer. Wie ich Christi. Und das ist ja noch nicht mal das Schlimmste, was die Bibel uns zumutet. Das ist ja noch viel schlimmer. Epheser 5, Vers 1. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder, wie geliebte Kinder. Also Elia fände ich schon heftig. Paulus unerreichbar. Aber seid Nachahmer Gottes, das ist ja nun völlig absurd. Wie können wir das sein? Das ist so groß, dass wir es überhaupt nicht erst anfangen. Das ist einfach zu groß, das ist völlig sinnlos, das überhaupt zu versuchen. Und wie viele Wege bleiben ungegangen? Wie viele Ziele werden nicht erreicht? Nur weil man den ersten Schritt nicht wagt. Und den ersten Schritt wagt man nicht, weil man meint, das Ziel erreiche ich sowieso nie. Aber was will uns die Bibel denn sagen, wenn sie uns auffordert, seid nun meine Nachahmer oder seid gar Nachahmer Gottes, wie geliebte Kinder. Hier geht es doch nicht um eine Kopie äußerer Lebenswege, äußerer Lebensführung. Es geht doch nicht darum, so perfekt zu sein wie die anderen, die es im Übrigen auch nicht waren, wenn wir von dem Vorbild Gottes mal absehen. Sondern es geht darum, Gerade bei diesem Zusatz, seid nun Nachahmer Gottes wie geliebte Kinder. Da denke ich jetzt an meine Kinder. Wenn jetzt gerade unsere beiden Jüngsten, wenn die anfangen, bestimmte Dinge von uns zu kopieren, uns nachzumachen, bestimmte Dinge zu probieren, die sie bei uns gesehen haben und wo sie jetzt sehen möchten, das kann ich auch. Ja, mit dem Schreiben, jetzt kennt gerade unser Fünfjähriger, fängt jetzt an, Papa, kannst du mir mal eine 2 hier aufmalen, nur mit Punkten. Also habe ich ihm gestern nur mit Punkten eine 2 aufgemalt. Und dann ging's los. Achso, er ist Linkshänder, also dann ging's los. Ja, hat er sich bemüht. Hat noch nicht so geklappt. Er war deswegen frustriert, hat gesagt, oh, Papa, so schreiben wie du kann ich nie. Das war für den gar kein Problem. Der hat das in einer ganz kindlichen Art und Weise probiert und weiß genau, das wird noch besser werden. Und dann gehe ich zur Schule und dann lerne ich es noch richtig und das schaffe ich irgendwann auch. Ja? Es ging nicht darum, dass das eine schöne 2 war, dass das alles schon geklappt hat. Das war dieses sich orientieren an dem Vorbild und das möchte ich gerne auch lernen. Und wenn es jetzt noch nicht klappt, mache ich weiter. Ich lasse mich da nicht entmutigen. Es geht nicht um Perfektionismus. Es geht nicht um Fehlerlosigkeit. Und wenn wir das begreifen, dann werden wir viel fröhlicher, diese Aufforderung der Bibel, Nachahmer zu werden, Nachahmer des Apostels Paulus und gar Nachahmer Gottes, dann können wir das viel mehr auch wirklich als Herausforderung für unser Leben begreifen. Ja, die Bibel weiß auch ganz genau, dass wir immer irgendwo so diesen Eindruck haben, dass die Menschen der Bibel ganz aus einem ganz anderen Holz geschnitzt waren. Die waren irgendwie viel besser, viel stärker, viel souveräner. Die hatten was, das haben wir nicht. Und da schreibt Jakobus in Kapitel 5, Vers 17 seines Briefes, gerade auf unseren Elia bezogen, um den es ja jetzt in diesen 2 Stunden gehen soll. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete ernstlich, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Warum schreibt Jakobus das? Weil er förmlich unseren Widerspruch hört. Weil er hört, Elia, boah, können wir uns doch nicht vergleichen. Was war das für ein toller, starker Typ? Jakobus sagt, von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Hoch und tief. Wie wir. Die Menschen der Bibel sind aus demselben sündigen und jämmerlichen Holz geschnitzt, wie wir auch. Die sind genau aus demselben sündigen und jämmerlichen Holz, wie wir auch. Müssen wir uns mal klar machen. Sie kannten Anfechtung und Sünde, Kleinmut und Zweifel, aber sie kannten eben auch denselben Gott, den wir kennen dürfen. Und deshalb machten sie Glaubenserfahrungen mit Gott. Glaubenserfahrungen, die so, und das ist die Botschaft in diesem von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Damit möchte Jakobus sagen, die Erfahrungen, die ein Elia gemacht hat, die sind eine ganz reale Möglichkeit und eine echte Herausforderung für unser Leben heute. Der Gott des Elia ist doch unser Gott. Wir können nicht die äußeren, individuellen Lebensführungen eines Elia kopieren. Ja, es geht nicht um die äußeren Dinge. Die können wir nicht kopieren, sollen wir nicht kopieren. Aber wir können in unseren individuellen Lebensführungen auch zu Menschen des Glaubens werden. Und wir können in unserer ganz individuellen Lebenssituation auf denselben geistlichen Grundlinien Gottes Erfahrungen mit demselben Gott machen. Also, wenn wir uns mit dem Lebensbild des Elia beschäftigen, dann immer aus diesem Blickwinkel des Jakobus heraus. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Das müsst ihr euch immer wieder klar machen, wenn ihr darüber nachdenkt und diese Texte lest. Das ist nicht irgendetwas da oben auf Wolke 7. Von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Der Unterschied zu Elia fängt vielleicht ein bisschen später in dem Satz an. Da heißt es nämlich, und er betete ernstlich. Da könnte der Unterschied zu uns liegen. Aber in den Gemütsbewegungen, in dem Hoch und Runter, in dem Stolz und dem Kleinmut, der Sünde, der Anfechtung, dem Fallen, da liegt der Unterschied nicht. Aber vielleicht da, wo der Satz weitergeht und er betete ernstlich, da könnte der Unterschied anfangen. Nehmen wir das Leben des Elia in diesem Sinne also als Herausforderung und als Angebot Gottes für unser Leben hier und heute. Der Name ist schon interessant. Elia heißt übersetzt, mein Gott ist Jahwe. El, Gott, und Jah ist die Abkürzung für Jahwe. Und daraus kommt dieser zusammengesetzte Name Elia. El, Jah, mein Gott ist Jahwe. Dieser Name ist das kurze und prägnante Lebensbekenntnis von Elia. In diesem Namen wird sein ganzes Bekenntnis und auch das ganze Programm seines Lebens zusammengefasst. Mein Gott ist Jahwe. Dass Jahwe Gott ist, das weiß auch der Teufel. Im Jakobusbrief steht, auch die Dämonen glauben und zittern. Dass Jahwe Gott ist, das glaubt der Teufel auch. Das wissen auch die Dämonen. Das ist noch nichts Besonderes. In dem Sinne der Gottheit Gottes und der Existenz Gottes, dass Gott ist und dass Gott Gott ist. Das ist ein Bekenntnis, das hat der Teufel auch. Das weiß er auch, das glaubt er auch. Das ist nichts Besonderes. Also wenn wir mit Menschen unterwegs sind, der glaubt auch an Gott, da kann ich nur sagen, da ist er in schlechter Gesellschaft. Das macht der Teufel auch. Das ist nichts Besonderes. Das ist nichts Besonderes. Wo fängt das Besondere an? Mein Gott ist Jahwe. Da wird's entscheidend. Dass dieser Gott nicht nur Gott ist, sondern dass er mein ganz persönlicher Gott ist, das macht den Unterschied zwischen Glauben und Nichtglauben, Leben und Tod. Mein Gott ist Jahwe. Und das ist von Geburt an im Leben eines Menschen eben nicht einfach so, sondern das bedarf einer ganz persönlichen Glaubens- und Lebensentscheidung. Und da wächst man nicht einfach nur so von den Kinderschuhen aus rein. Und das ist nicht nur einfach so, weil es die Eltern und die Großeltern schon waren. Mein Gott ist Jahwe, setzt eine ganz persönliche Lebensentscheidung voraus. Dass man zu diesem Gott betet und sagt, Herr, ich gebe dir mein Leben und ich bitte dich, dass du jetzt auch mein Gott bist. Und ich danke dir, dass du da am Kreuz nicht nur gestorben bist für alle, sondern gerade auch für mich. Mein Gott. Ich habe an die Existenz meiner Frau schon etliche Jahre geglaubt. Da war sie eine Frau. Und ich habe ihre Existenz nie bestritten. Aber irgendwann kam der Tag, da wurde sie meine Frau. Das ist im Glauben nicht anders. Da gibt es ein Ja, da gibt es eine Lebensübergabe, da gibt es eine echte Entscheidung. Und das bitte ich, dass ihr euch das ganz bewusst macht, dass man da nicht nur so in einer traditionellen Schiene lebt und nicht meint, na, weil man glaubt, dass Gott ist, dann das sei's. Sondern, dass ihr für euch und in Gesprächen mit anderen das ganz klar und pointiert immer wieder zur Sprache bringt. Der Glaube an Gott für sich genommen, im Sinne, dass Gott ist, bringt überhaupt nichts. Und sagt das so pointiert. Sagt ihnen das, das macht der Teufel auch, den Glauben hat der Teufel auch. Das macht nichts. Mein Gott, das ist es. Das macht den Unterschied. Wenn wir das als unser Lebensbekenntnis haben, mein Gott ist Jahwe, oder neutestamentlich ausgedrückt, mein Herr ist Jesus Christus, so würden wir es ja neutestamentlich sagen. Dann stehen wir immer noch vor einer weiteren Frage. Leben wir auch diesem Bekenntnis gemäß? Bringt unser Leben dieses Bekenntnis auch praktisch und konkret zum Ausdruck? Wie bewährt sich dieses Bekenntnis in den Umständen, in denen wir leben? Ihr müsst mal in verschiedenen Bereichen eures Lebens, an verschiedenen Tagen eures Lebens, in verschiedenen Orten eures Lebens, mal ganz bewusst hinein bekennen und sprechen. Mein Gott ist Jahwe, mein Herr ist Jesus Christus. Und dann legt das mal rüber, über die Situation eures Lebens, über die Schule, über die Ausbildung. Dass dieses Bekenntnis nicht nur Sonntag das Bekenntnis ist, sondern Montag. Dass es das Bekenntnis ist in verschiedenen Bereichen des Lebens, wo man bisher immer noch so denkt, das nehme ich mal als so ein Sondervermögen und das mache ich mal so nebenbei. Leg dieses Bekenntnis, mein Herr ist Jesus Christus, in jeden Bereich, in jeden Wochentag eures Lebens und seht, ob das stimmt oder ob das nur ein Lippenbekenntnis ist. Und dem Bereich ist es überhaupt nicht wahr, das ist eine Lüge. Wir leben gar nicht so, als wenn Jesus unser Herr ist, sondern da sind wir selber die Herren. Hier Sonntag gilt es, da singen wir das gerne und Samstagabend vielleicht auch im Ausnahmefall. Aber ansonsten, stimmt das am Montag, am Dienstag, Freitagabend? Mein Herr ist Jesus Christus, dass das ein wahres Bekenntnis, ein gelebtes Bekenntnis ist und nicht nur ein Sonntags- und nicht nur ein Lippenbekenntnis. Darum geht's. Elia lebte in einer schwierigen Zeit. Seit der Reichsteilung nach Salomo war das Nordreich Israel nicht mehr zur Ruhe gekommen. Das ist eine ganz interessante Entwicklung, die prophetisch auch viele Alternativen zu unserer Zeit aufweist. Wisst ihr, wie das gelaufen ist in Israel? Zunächst hat man den Glauben an Jahwe im Nordreich Israel noch beibehalten, hat aber zwei Stiere aufgestellt und gesagt, das ist jetzt Jahwe. Und da hat man was zum Sehen und was zum Anfassen. Und da muss man nicht wieder nach Jerusalem gehen. Den Weg könnt ihr euch sparen. Bleibt hier, die Stiere, das ist unser Gott, Jahwe. Als erstes wurde der biblische Glaube verfremdet und entleert. Der zweite Schritt war dann, Ahab heiratet die Isabel. Und mit ihr schleppt er den Baalskult ein. Ist ja unglaublich, der Franzose sagt hinter der Weltpolitik immer, cherchez la femme. Kann man auch umgekehrt sagen, möchte das also jetzt nicht geschlechtsspezifisch sagen. Nur soweit, Ahab macht uns wieder deutlich, welche Auswirkungen es hat, wenn wir nicht in den biblischen Bahnen heiraten. Ganz klar, hier wird es wieder deutlich. Die Isabel muss eine unglaublich starke und auch schöne Frau gewesen sein. Aus bestem Hause, Prinzessin. Aber sie war kein Kind Gottes. Und sie hat den Baalskult mit eingeschleppt in ihre Ehe und in das Volk Gottes. Ahab hat seine Kinder noch nach Jahwe benannt. Das ist ganz interessant, das mal zu lesen. Die Namen, die er seinen Kindern später gibt, die haben immer alle noch was mit Jahwe zu tun. Aber daneben hat er dem Baal einen Tempel und einen Altar gebaut und sich vor dem niedergeworfen. Also die erste Stufe war Entleerung, Verfremdung des biblischen Glaubens. Der Glaube hat seine Substanz verloren. Der nächste Schritt war dann das Nebeneinander von Jahwe und Baal. Der letzte Schritt war dann die radikale Verfolgung aller derer, die noch an Jahwe glaubten. Die Ausrottung der Propheten und Priester und aller Jahwe-Gläubigen. Das ist auch die prophetische Linie der Bibel für die kommende Endzeit. Erst Aushöhlung des Glaubens, die Substanz rausnehmen, dann das Nebeneinander und dann am Ende die nackte Verfolgung. Zurzeit sind wir in Phase 2. Ganz klar. Das Nebeneinander. Stichwort Ökumene, Stichwort Vereinigung, Synkretismus, Friedensgebet, alles. Kann man dazu nehmen. Also prophetisch, endzeitlich betrachtet, ist unsere Zeit gar nicht weit von der Zeit des Elia entfernt. Wir lesen in Kapitel 17, Vers 1, und Elia, der Tisbiter von den Beisassen Gileas, sprach zu Ahab, so wahr Jahwe lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Ja, ihr kennt das aus Todesanzeigen, ne? Plötzlich und unerwartet. So kommt mir das ja auch vor bei dem Elia. Plötzlich und unerwartet. Wie aus dem Nichts. Ahab hat sein Tempelchen gebaut für den Baal, wirft sich nieder, alles ist schön, alles ist friedlich, man hat sich lieb und versteht sich. Und dann kommt dieser Störenfried, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, steht mit einmal der Elia vor dem Ahab in seinem Palast. Hollywood hätte daraus so einen Film gemacht, so eine Szene. Die Bibel sagt nur einfach, und Elia sprach zu Ahab. Ganz plötzlich, wie aus dem Nichts, steht der Elia vor Ahab. Wo kommt Elia so plötzlich her? Von seiner äußeren Biografie erfahren wir nur, dass er aus Tisbet in Gilead, also aus dem Ostjordanland, stammt. Das ist alles. Mehr aus der irdisch-äußerlichen Biografie des Elia ist für Gott nicht wichtig und wird uns deshalb auch nicht mitgeteilt. Kennt ihr diesen Werbespot? Meine Frau, mein Kind, mein Haus, mein Auto. Also die ganzen Fotos, man sich nach einigen Jahren, Jahrzehnten, wo man sich mal wieder sieht, wo man sich diese Fotos gegenseitig auf den Tisch legt, um zu zeigen, was man im Leben erreicht hat. Das ist alles Mumpitz vor Gott. Nicht auf eine dieser Dinge, für die es uns menschlich so ankommt, nicht ein einziges dieser Dinge hat vor Gott Bedeutung. Der soziale Status, verheiratet, Kinder, Beruf, Verdienste, gut Geld, all diese Dinge, völlig bedeutungslos vor Gott. Alles, wo wir unseren Wert und unsere Stellung und unsere Bedeutung und unseren Erfolg definieren, null, vor Gott null. Und deshalb müssen wir aufpassen, dass wir auch innerhalb der Gemeinde diesen Dingen keinen Vorrang geben. Das alles ist bei Gott nicht wichtig. Wir definieren unser Leben und unser Wert vor Gott nicht an einem einzigen dieser Dinge. Dafür erfahren wir aus dem Mund des Elia etwas über sein Leben, was vor Gott nun von äußerster Wichtigkeit ist. So wahr Jahwe lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Vor dessen Angesicht ich stehe. Dieser Satz ist der Schlüssel zur Person und zum Leben des Elia. Dieser Satz ist der Schlüssel zu seiner Vollmacht, seinen Gotteserfahrungen, seiner Lebensberufung. An der gesamten Biografie Elias, am gesamten Leben des Elia, ist nur dieser eine Satz wirklich vor Gott wichtig. Vor dessen Angesicht ich stehe. Leute, was ist uns alles wichtig in unserem Leben? Und vor Gott zählt nur dieses eine. Elia war ein Mensch, der vor dem Angesicht Gottes gestanden hat. Und dieser Satz, der war es eigentlich auch, der mich jetzt zu Elia gebracht hat. Über diesen Satz, der hat mich wochenlang nicht losgelassen. Immer wieder nur dieser eine Satz. Was bedeutet das, vor dem Angesicht Gottes zu stehen? Hier wird so viel an Intensität und an Innerlichkeit der Gottesbeziehung ausgedrückt, dass ich Angst habe, das mit sachlichen Worten nur zu zerreden. Und dass ich es am liebsten jedem Einzelnen von euch überlassen würde, das mal in der Stille vor Gott im Gebet für sich zu durchdenken, auf sich wirken zu lassen und zu fragen, was bedeutet das für mich eigentlich persönlich, vor dem Angesicht Gottes zu stehen? Da könnt ihr ein Dutzend stille Zeit mit verbringen. Nur mit diesem Satz, ja, was bedeutet das für mich, vor deinem Angesicht zu stehen? So wie Elia. In diesen Worten wird die ganz persönliche Beziehung eines Menschen zu Gott ausgedrückt. Das Angesicht hat es vor allem mit den Augen einer Person zu tun. Auge in Auge einander zugewandt sein, sich anzuschauen, sich im Innern zu begegnen, als Person zu begegnen, die Willens- und Gefühlsregungen des anderen wahrzunehmen, sich wirklich als Person zu begegnen. Das hat was mit den Augen zu tun. Und das halten viele nicht aus, das ist euch sicher auch schon aufgefallen. Das halten viele nicht aus. Sie schlagen die Augen runter, sie gucken vorbei, begrüßen sich dann schnell weg mit dem Blick. Dieses Auge in Auge sich zu begegnen, das halten viele nicht aus, weil sie diese Art der Nähe nicht zulassen wollen und weil sie sich dabei auch immer irgendwie durchschaut fühlen. Sie denken immer, wenn mich jemand so richtig Auge in Auge ansieht, der kann mir bis auf den Bauchnabel gucken. Der sieht alles. Und darum scheuen wir uns. Wir brauchen Distanz. Wir brauchen Maske. Wir brauchen ritualisierte Umgangsformen. Höflichkeit. Wir brauchen das alles, um einander auszuhalten. Und um einander auf Distanz zu halten. Und das ist in der Beziehung des Menschen zu Gott nicht anders. Deshalb gibt es so viele religiöse Formen, vorformulierte Gebete, standardisierte Abläufe. Also jedes Mal, wenn ich aus irgendwelchem Grund mal im Fernsehen so einen Gottesdienst sehe und dann treten die da nach vorne und beten, dann haben sie dann einen Zettel und lieber Gott. Und dann wird alles so vorgelesen, wie man in der Schule, habe ich so mal ein Gedicht vorgetragen. Das trifft mich immer, das tut mir weh. Was ist denn das für eine Gottesbeziehung? Weiß nicht, habt ihr das früher gemacht, wenn ihr zu euren Eltern gegangen seid? Liebe Mama, ich danke dir dafür, dass du so lieb bist zu mir. Und dann habe ich da noch einen Wunsch. Ich würde gerne, was ist das für eine Beziehung? Standardisierte Abläufe. Bis hin dazu, dass man zu diesem Gott gar nicht frei reden kann, sondern irgendwas Vorformuliertes ablesen muss. Das hat etwas mit unserer Sünde zu tun. Wir wissen, dass wir Gott, so wie wir sind, eigentlich nicht vor die Augen treten können. Das ist das eigentliche Problem. Das ist das Problem der Sünde. Es ist dieses Wissen im Hinterkopf, eigentlich so wie ich bin, nicht Gott vor die Augen treten zu können. Und deshalb ist der Mensch von Natur aus eigentlich auf der Flucht vor Gott. Wir lesen das in 1. Mose 3, Vers 8. Die Menschen hörten die Stimme Jahwes Gottes, die im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Jahwes, mitten unter die Bäume des Gartens. Sie haben mit Gott gelebt. Sie hatten mit Gott eine unmittelbare Gemeinschaft dort im Garten Eden von Angesicht zu Angesicht. Und das war wunderschön. Und dann kommt Gott immer, wie offenbar das so üblich war, am Abend in den Garten und wollte wieder die Begegnung mit ihnen haben. Schlechtes Gewissen. Und das führt dazu, dass ich das nicht aushalten kann, Gott in die Augen zu sehen, sondern mich vor ihm verstecke. Und das geht in der nächsten Generation gleich so weiter. 1. Mose 4, Vers 16. Und Kain, nachdem er Abel erschlagen hatte, ging weg von dem Angesicht Jahwes und wohnte östlich von Eden, jenseits von Eden. Er ging weg vom Angesicht Jahwes. Das wurde sein Lebensprogramm. Das war die Richtung seines Lebens. Weg vom Angesicht des Herrn. Und deshalb kann der Mensch vor das Angesicht Gottes nur dann treten, wenn er um die Vergebung seiner Schuld weiß. Im Alten Testament, im Vorgriff auf Golgatha, und im Neuen Testament im Rückgriff auf Golgatha. Wir lesen in Hebräer 4, Vers 16, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und dann geht es weiter in Hebräer 10, Vers 19, da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und also gereinigt vom bösen Gewissen. Wir können also nur dann Menschen werden, die vor dem Angesicht Gottes stehen, wenn wir genau so hinzutreten, wie es hier im Hebräerbrief gesagt wird. Mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens und gereinigt vom bösen Gewissen. Und jetzt kommt für mich das Entscheidende. Das ist ja nicht nur eine evangelistische Botschaft, die man Menschen sagt, die noch nicht an Gott glauben. Sondern das Dolle ist, das ist eine Botschaft, die wird Gläubigen gesagt. Lasst uns hinzutreten. Das heißt, hier wurde deutlich, da brauchen Christen wieder neu den Mut, hinzuzutreten, mit Freimütigkeit, sich vor Gott nicht wegzudrücken. Auch für das Gotteskind gilt immer wieder neu. Lasst uns hinzutreten. Denk doch nicht, weil du irgendeinen Mist wieder gemacht hast in deinem Leben, dass du jetzt so eine selbstverordnete Flucht vor Gott und dass dein Lebensprogramm mit einmal bedeutet, weg vom Angesicht des Herrn. Und das schlechte Gewissen dich wegdrängt. Lasst uns hinzutreten. Das gilt auch für Gotteskinder, auch für Leute, die eigentlich schon längst wissen, dass Jesus für ihre Schuld gestorben ist. Aber das ist nur so ein Wissen. Das wirkt sich nicht aus in die Beziehung hinein. Das kommt nie auf die Beziehungsebene, sondern bleibt immer nur so ein intellektuelles Wissen. Auswirken im Leben tut sich das schlechte Gewissen, nur dieses immer irgendwie Distanz haben. Nie so ganz tief, persönlich, intensiv in die Gottesbeziehung hineintreten. Wenn uns unser schlechtes Gewissen nicht zum Kreuz treibt, dann wird es uns von Gott fernhalten. Und dann werden wir in so einer religiösen Distanz leben. Immer mit so einem gewissen inneren Sicherheitsabstand von Gott. Nie so ganz nah dran. Und dieses schlechte Gewissen kann nur dann beseitigt werden, wenn wir hinzutreten. Wenn wir ganz neu uns vergewissern, dass wir wirklich durch das Blut Jesu rein sind. Dass er uns im Sohn sieht, in Christus sieht. Vor dem Angesicht des Herrn stehen. Heute kann das nur im Geist mit den Augen des Glaubens geschehen. Wir treten im Gebet und im Lesen seines Wortes vor sein Angesicht. Wir reden zu ihm und lassen ihn mit uns reden. Und dann bewirkt der Heilige Geist diese intensive innerliche Gottesbeziehung, die man mit Worten so schwer beschreiben kann. Es gibt dieses innere Schauen, dieses innere Wahrnehmen, dieses innere Reden, dieses innere Hören des Geistes, das gibt es. Das kann man aber einem Menschen, der es nicht kennt, nur ganz schwer beschreiben. Versuch mal einem Blinden zu erklären, was Farbe ist. Das kann man kaum beschreiben. Aber es gibt diese ganz tiefe innere Begegnung mit Gott. Einmal wird das dann seine Erfüllung finden, wenn wir ihm gegenüberstehen werden. Und dann heißt es wieder in 1. Korinther 13, Vers 12, dann werden wir ihn sehen, von Angesicht zu Angesicht. Dann ist es nicht nur ein Schauen im Glauben, nicht nur ein Schauen des Geistes, nicht nur im Gebet, nicht nur im Wort. Dann ist es wirklich auch physikalisch. Ein Angesicht zu Angesicht. Bis dahin geschieht es im Glauben durch den Geist. Elia war ein Mensch, der vor dem Angesicht Gottes steht. Das bedeutet also, Elia war ein Mensch, dessen Lebensgeheimnis der intensive, verborgene, innere Umgang mit Gott war. Das war das Geheimnis seines Lebens. Der verborgene, innere, intensive Umgang mit Gott. Vor dem Angesicht Gottes zu stehen. Aber hier schwingt noch etwas anderes mit. Vor dem Angesicht Gottes stehen, dieser Ausdruck wird in der Regel von Untergebenen verwendet, die ihrem Herrn dienen. Die stehen vor dem Angesicht des Herrn und warten darauf, dass jetzt der Einsatzbefehl kommt. Tu mal bitte dies. Führ bitte mal diesen Auftrag aus. Ja, das war so beim König, war es üblich, da standen dann direkt rum bestimmte Personen, die dann vor seinem Angesicht standen, in der Erwartung, jetzt einen Auftrag von ihm zu erhalten. Immer bereit zu sein für diese Aufträge. Es geht also bei diesem Ausdruck vor dem Angesicht Gottes stehen, nicht nur um Beziehung, sondern auch um Dienstbereitschaft. Aus der Beziehung erwächst die Dienstbereitschaft. Und aus der Dienstbereitschaft erwachsen Gotteserfahrungen. Und aus den Gotteserfahrungen erwächst wieder eine tiefere Gottesbeziehung. Beziehung und Dienstbereitschaft bedingen einander, fühlen sich immer wieder gegenseitig auf ein noch höheres und noch tieferes Niveau. Menschen, die bereit sind, Gott zu dienen, die machen mit ihm Erfahrungen. Als ich schon recht frühzeitig dann berufen wurde, in die Jungsche Arbeit, in die Jugendleitung, dann in den Vorstand der Gemeinde oder in Predigten, das hat mich immer erst Arbeit und Zeit und ich habe so viele andere Sachen zu tun. Und wenn ich mich dann eingelassen habe, immer wieder die Erfahrung gemacht, dass gerade in diesen Diensten ich so viele Erfahrungen mit Gott gemacht habe, wie sonst nirgends. Und dass ich hieran wachsen konnte, Gott tiefer kennenlernen konnte und das wieder zu einer ganz neuen Bereitschaft geführt hat, ihm zu dienen. Wer nur Beziehung haben will, nur Segen haben will, ohne Dienstbereitschaft, der läuft in seinem Leben tot. Denkt an das tote Meer. Das hat nur einen Zufluss und keinen Abfluss. Da fließt es immer rein, aber nicht weiter, nicht raus. Und dann verdunstet es und versalzt. Und darum ist es das tote Meer. So ist es, wenn wir in unserem Leben immer nur Zufluss haben, immer nur Zufluss. Und kein Abfluss. Wenn Gott uns immer nur segnen soll, aber wir nicht in der Dienstbereitschaft unseres Lebens, in der Hingabe unseres Lebens stehen, dann wird unser geistliches Leben zu einem toten Meer. Es versalzt. Und darum gibt es so viele Christen, die haben so eine Birne, die wissen so viel. Und das Leben von denen schmeckt massiv salzig. Das liegt nicht daran, dass es schlimm ist, viel zu wissen, sondern es liegt daran, dass es schlimm ist, viel zu wissen, und nicht in der Dienstbereitschaft für Gott, das auch zu leben. Dann nützt das alles nichts. Dann verdunstet das alles nur und übrig bleibt nur so ein versalzener Glaube. Also vor dem Angesicht Gottes stehen heißt, persönliche, intensive, innere Beziehung zu ihm suchen. Heißt aber auch Dienstbereitschaft. Ja, hier bin ich. Und deshalb beschreibt Paulus in Epheser 1, Vers 5, Gott hat uns zur Sohnschaft berufen für sich selbst. Das ist mit anderen Worten genau das, was hier bedeutet, vor dem Angesicht Gottes stehen. Nichts anderes als berufen zur Sohnschaft für sich selbst. Sind wir bereit, Gott so zum Dienst in seinem Reich und in seiner Gemeinde bereitzustehen? Oder haben wir mit Familie, Beruf, Hobbys so viel zu tun, dass wir einfach keine Ressource an Zeit und Kraft mehr übrig haben. Geben wir Gott dann nur, was wir übrig haben? Besteht unser Dienst für Gott denn darin, dass wir unser Leben leben mit all den Bereichen, wie alle anderen Menschen auch, in Beruf und Familie ja vor allem. Und was wir dann übrig haben, davon kriegt Gott dann noch was. Das ist zu wenig, das ist zu wenig. Gott will nicht so einen Prozentsatz von dem, was wir übrig haben. Reduziert sich unser Leben auf das, wie alle anderen Menschen auch leben, plus Sonntag? Das ist zu wenig. Wollen wir Menschen sein, die vor dem Angesicht Gottes zwar sitzen und liegen, aber nicht bereit sind, vor dem Angesicht Gottes zu stehen, um auf seinen Befehl hin das auszuführen, wozu er gerade uns gebrauchen will? Das ist doch das Geheimnis, Gemeindeleib Christi. Dass jeder von den Gläubigen, der Glied ist am Leib des Christus, irgendetwas hat von Gott. Ja, wie es im Lied heißt, das kann kein anderer so gut wie du. Das möchte Gott durch dich tun. Und wenn du dafür nicht bereitstehst, dann bleibt es im Leib Christi als ein Defizit, als ein Leerraum. Da fehlt was in der Gemeinde. Elia war ein Mensch, der vor dem Angesicht Gottes stand, der Gott mit seinem ganzen Leben ungeteilt zur Verfügung stand. Und genau das war das Geheimnis seines Lebens. Hieraus erwuchs Elia seine Kraft, seine Vollmacht, seine Gotteserfahrung. Hier fand Elia auch zur Bestimmung seines Lebens. Hier bekam Elia erfülltes, sinnvolles Leben. Er lebte jahrelang im verborgenen Umgang mit Gott. Er reifte im Verborgenen in der Treue den ganz kleinen Dingen gegenüber. Bis zu dem Moment, wo Gott ihm auftrug, zu Ahab zu gehen und diesen Auftrag zu erfüllen. Und das sollte auch zu unserer Lebenshaltung werden. Innerlich vor dem Angesicht Gottes zu stehen, auf seinen Wink hin das eine oder das andere auszuführen, was er durch uns tun will. Und das können ganz kleine Dinge sein, das muss nichts Großes sein. Eine Hilfeleistung, ein Wort, ein Besuch, ein Anruf, ein Geschenk. Das können so kleine Sachen sein, wo ein Mensch, der vor dem Angesicht Gottes steht, mit einmal von Gott diesen Impuls bekommt, du, ruf doch mal da an, schenk dem doch mal das, lad doch den mal ein, geh doch mal den besuchen, geh doch mal ins Krankenhaus, übernimm doch mal das. So kleine Sachen. Und da bewährt sich die Treue im Kleinen vor dem Angesicht Gottes. Und dafür werden wir reif für den ganz großen Auftrag unseres Lebens. Wir sollen einmal sogar Engel und Menschen richten. Das steht auf der Ziellinie unseres Dienstauftrages. Aber vorher möchte Gott einfach auch was mit uns machen. Also, wir erfahren von der gesamten Vorgeschichte des Elia nur diesen einen Satz. Er war ein Mensch, der vor dem Angesicht Gottes stand. Nur diesen einen Satz erfahren wir von Elia. Ein Mensch, der vor dem Angesicht Gottes stand. Aber an diesem einen Satz liegt alles, auch für unser persönliches Leben. Du sehnst dich nach Kraft, nach Vollmacht, nach Gotteserfahrung, nach einem erfüllten Leben? Hier liegt die Antwort. Lebe vor dem Angesicht Gottes. Werde zu einem Menschen, der mehr und mehr so persönlich vor dem Angesicht Gottes steht. Suche diesen intensiven, verborgenen, inneren Umgang mit Gott und steh ihm ohne Vorbehalte zum Dienst zur Verfügung. Jedes andere Angebot zu Kraft, Vollmacht und mehr Gotteserfahrungen und einem erfüllten Leben zu kommen, ist ein Irrweg Satans. Das ist es doch. Heute sind ja so viele Angebote im Umlauf geistlicherweise, wie wir diese Sehnsucht stillen können, wie wir Gotteserfahrung machen können, wie wir Vollmacht bekommen können. Was versucht man uns da alles an geistlichem Fast Food anzubieten? Geh mal auf diesen Kongress, lass dir hier mal die Hände auflegen und nimm mal diese geistlichen Mechanismen wahr. Das ist alles Mumpitz. Hier fällt die Entscheidung, vor dem Angesicht Gottes zu stehen. Da gibt es Vollmacht, da gibt es erfülltes Leben. Okay. Amen. Vater, wir danken dir dafür, dass wir nicht mehr auf der Flucht vor dir sein müssen. Dass wir mit unserem Lebensprogramm nicht mehr hinweg von deinem Angesicht orientiert sein müssen. Dass wir uns nicht mehr vor dir wegdrücken brauchen. Sondern dass wir es wirklich für uns in Anspruch nehmen können, hinzuzutreten zum Thron der Gnade, unser böses Gewissen reinigen zu lassen durch dein Blut, in voller Gewissheit die Vergebung zu ergreifen, das wirklich anzunehmen, dass du uns im Sohn siehst, so perfekt in der Gerechtigkeit deines lieben Sohnes. Herr, und du siehst, wie viel wir blockiert sind mit anderen Dingen in unserem Leben, dass wir zu diesem vor deinem Angesicht stehen gar nicht mehr kommen, dass der Feind uns immer wieder rausdrängt und dass wir dann immer wieder nur denken, das kann vielleicht der oder jener und der hat nicht so viel zu tun und Elia war auch ein ganz anderer und das nicht mehr für uns selber ernsthaft nehmen. Aber ich bitte dich für uns, dass du uns zu Menschen machst, die das als ihr persönliches Lebensgeheimnis erfahren, vor deinem Angesicht zu stehen, dich zu suchen und so diese intensive Gemeinschaft mit dir zu leben. Zu solchen Menschen mach uns bitte, Herr. Amen.